Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Mein Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist heute der Eigentümer der Honeda Naturbackstube, Reinhard Honeda. Wir sprechen über die Branche, das Bäckersterben, das Essverhalten und auch über Privates. Reinhard Honeda, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Eins vorweg, darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Sehr gerne.
Das freut mich. Du führst eine Familienbäckerei. Erzähl doch bitte von der bewegenden Geschichte deines Unternehmens.
Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wirklich so bewegend ist. Für mich ist es natürlich bewegend und spannend. Ich lebe sie ja und für mich gibt es ja nichts anderes. Das war aber allerdings nicht immer so, um die Frage jetzt vielleicht zu beantworten. Wir sind fünf Kinder gewesen. Ich habe lange Zeit gesagt, ich bin der Einzige, der nicht studiert hat. Ich bin der Einzige, der arbeitet, alle anderen studieren. Mittlerweile arbeiten alle fleißig. Nein, Spaß beiseite. Ich habe meine Ausbildung zum Konditor gemacht. Ich würde schon mit Konditor, Bäcker oder Förster oder kurzzeitig einmal Mönch werden. Das habe ich aber noch schnell aufgegeben, aber es ist ein anderes Thema. Und dann war ich im Konditor und dann habe ich Bäcker dazugelernt. Und dann bin ich relativ schnell, hat mich der Ruf der weiten Welt ereilt. Das ist ein bisschen so mit in den Genen, das wir haben eh das Reisen gern. Ja, und dann bin ich halt rumgefahren, bin da einige Jahre im Ausland gewesen, habe meine Frau, eine gebürtige Steirerin, in der Karibik kennengelernt und wir haben gewusst, wir wollen das Leben gemeinsam verbringen, aber nicht wo. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das einfach in der kleinen Bäckerei meiner Eltern in Weitersfelden, wo wir heute noch wohnen. Ja, und dort ist einen Beginn genommen, einen Beginn begonnen praktisch und ja, heute ist es ein bisschen anders, ja, produzieren wir anders und wir leben immer noch dort, aber was sich nicht verändert hat, und da bin ich wirklich stolz und vor allem bin dankbar dafür, ich bin begeisterter Bäcker.
Aber das wurde dir schon ein bisschen in die Wiege gelegt, oder?
Ja, schon ein bisschen. Ich meine, meine Eltern haben immer gesagt, macht, was ihr wollt oder studiert, was ihr wollt. Das ist ja auch ein Privileg. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das den Kindern ermöglicht. Auch damals noch nicht. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe eine sehr hohe Affinität zur Natur. Da bewege ich mich ja heute noch sehr gern. Also ich brauche das genauso dringend wie das Brot. Für mich ist ja die Natur dann mal kurzzeitig der Gedanke, Förster zu werden. Aber ob es ein Druck war, ich weiß es nicht. Ich bin immer schon gerne in der Backstube gewesen. Ich weiß, meine Brüder, die haben halt geschafft, wenn ich einen Rau im Botschen gehabt habe oder sonst was, dann haben die mir mein Rad repariert und ich habe halt der Mutter in der Küche geholfen oder dem Vater in der Backstube. Aber ob er druckt, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe es einfach gern gemacht.
Du hast 1993 die Backstube, also das Bäckereigeschäft dann übernommen.
Ja.
Wie war das damals? Wie groß wart ihr? Habt ihr schon Filialen gehabt? Wie hat sich das abgespielt?
Also, wie gesagt, meine Frau und ich sind in das Unternehmen, das war relativ kurzzeitig, also wir haben ein paar Monate vorher geheiratet und haben dann das Unternehmen übernommen mit 1.1.93 und das war tatsächlich so, da waren ein Bäcker und ein Bäckerlehrling und eine Halbtageskraft im Geschäft. Und ich war dann da und meine Frau war dann halt auch angemeldet, die war dann auch im Verkauf, beziehungsweise ist sie dann, meine Eltern waren ja noch beide im Betrieb. Die sind dann allerdings, der Vater ist gleicher Zeit praktisch in Pension gegangen und hat aber natürlich noch ein bisschen mitgearbeitet. Und wir haben das ja, wie gesagt, dann den kleinen Laden gehabt in Weitersfelden und einen VW-Bus, mit dem wir ins sogenannte Gai gefahren sind. Und das Gai gefahren, das hat mein Vater gemacht und da ist meine Frau mitgefahren und von dem redet sie heute noch oft, weil sie dadurch wirklich die Leute kennengelernt hat und auch die Gemeinde kennengelernt hat. Letztlich, ich meine, sie hat es natürlich schon kennt, aber nicht so gut. Ja, und das war der Beginn. Und ich war in der Backstube und habe halt alles andere gemacht, was halt so als junger Unternehmer, was man da so machen muss nebenbei, von schriftlichen Tätigkeiten und, ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Was waren so die großen Meilensteine bis heute?
Naja, die großen Meilensteine waren auch vielleicht, was uns unterschieden hat zur Vorgängergeneration. Mein Vater war zum Beispiel ein extremer Zahlenmensch, also ich bin auch ein Zahlenmensch, aber war ja damals noch nicht so. Der war sehr fokussiert auf die ganze Buchhaltung, das Geschäft und schon Bäckerei auch. Was aber wir gemacht haben, meine Frau und ich spreche da wirklich für beide, weil dass wir uns immer Ziele gesetzt haben. Also wir haben gewusst, dadurch, das ist vielleicht ein bisschen resultierend daraus, dass wir nicht genau gewusst haben, wo wir unseren Weg gehen wollen. Ich habe schon gesagt, wir haben uns lieben gelernt und beschlossen, uns den Lebensweg gemeinsam zu gehen, nicht wo. Wir waren halb so in Australien, wir waren lange in Kanada und überall, wo wir ewig geglaubt haben, dass es passt für uns. Dann ist es in Weitersfelden geworden, im wunderschönen Müllviertel. Was aber so weit ist, vorhin ist ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Bei den 1000 Einwohnern sind aber 17 Dörfer dabei. Also das ist wirklich nicht die große Welt, aber es ist gut zu leben dort. Ja, und wir haben immer Ziele gehabt. Und wir haben das Glück gehabt, wir haben so 5 Jahres- oder 10-Jahres-Ziele, wo wollen wir sein, 10 Jahren? Und wir haben das Glück gehabt, dass wir die 10-Jahres-Ziele vor allem in 1 Jahr erreicht gehabt haben und 1,5 Jahre erreicht gehabt haben. Und das ist so dahingegangen. Und ein bisschen hat das dann angefangen, weil es war zu der Zeit, hat im Nachbarort ein eigentlich unser Hauptkunde damals, das war ganz früher ein Bäcker und dann Lebensmittelgeschäft, der hat dann aufgehört. Und dann haben wir die erste Filiale da reingemacht. Und dann, das ist so fast ein bisschen Schlag auf Schlag gegangen, also fast jedes Jahr, hat dann in der Nachbargemeinde der Bäcker auch zugesperrt und gesagt, okay, dann übernehmen wir den Bäcker. Und so hat das ein bisschen angefangen dann, ja, mit der Filialisierung, aber im ganz kleinen Bereich halt, ja.
Die Vision war, der Bäcker der Region zu werden, oder ist die Vision?
Genau.
Ist das gelungen?
Wir haben ja, damals waren sehr große Aktivitäten, so Müllviertel-Lieder-Projekte und alles mögliche. Die Müllviertel-Alm kennt man wahrscheinlich, ist gegründet worden. Da war meine Frau zum Beispiel sehr engagiert in den ganzen Tourismusaktivitäten. Und es war tatsächlich, ein Ziel war wirklich so, der Bäcker der Region zu sein. Wir haben dann zum Beispiel 1993 haben wir begonnen und 96 haben wir schon den Arbeitskreis gemacht, den sogenannten Bio-Dinkel-Kreis. Also mit, sind wir heute noch stolz, weil also die beliefern uns heute noch. Wir haben dann ungefähr 20 bis 30 Landwirte, Biolandwirte, die uns mit Dinkel beliefern. Damals mit Rocken, also so Kooperationen haben wir eingegangen, uns war das immer sehr, sehr wichtig. Genau, wie wichtig uns das war, dass wir, wir haben gesagt, wenn wir das machen, machen wir das so praktisch wie der, wie mein Urgroßvater, der Gründer der Bäckerei, dass wir genauso produzieren, also nur mit Mehl, Wasser und also wirklich Rohstoffen. Und ja, und die Ziele haben wir einfach erreicht und das ist so Hand in Hand gegangen. Auf der anderen Seite wird man natürlich ein bisschen berühmter, wenn ich das so sagen darf, in der Region. Spricht schon, wir waren nicht wirklich aktiv, also wir waren gefühlt überall, bei jedem Sauerstreiben waren wir dabei. Und dann, ja, und dann hat sie, wie gesagt, haben wir die ein oder andere Filiale gemacht, dann war es so ein Wartberg zum Beispiel, ob der heißt, also das ist dann schon ein bisschen weiter weg gewesen, haben wir auch einen Bezug gehabt, weil meine Oma und meine Mutter von dort her stammen, da hat auch der Bäcker aufgehört und dann, der wirklich große Meilenstein war schon auch so, im Zuge dieser Tourismuskooperationen, haben wir Biobrot gemacht, für zum Beispiel für ein Linzer Handelsunternehmen, damals Pro, und haben natürlich dann täglich nach Linz geliefert. Das war noch ein, ich glaube, verdient habe ich nicht recht viel dabei, aber es war interessant, ich habe viel gelernt. Und dann haben wir 2007, springe ein bisschen, 2007 haben wir am Südbahnhofmarkt eine Koje übernommen. Und das war dann so quasi der Einstieg nach Linz und ja, das war schon so ein Wendepunkt, würde ich mal sagen, ja.
Wie viele Filialen habt ihr heute und wie viele Mitarbeiter?
Wir haben heute 300 Mitarbeiter und 28 Filialen.
Gibt's heute auch noch so ein Bäckersterben, wie es damals gegeben hat? Und warum glaubst du, ist das so?
Also, das Wort Bäckersterben ist ja für mich so ein Unwort. Das mag ich gar nicht hören, aber es ist, ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich mag's trotzdem nicht. Also Bäckersterben mag ich einfach nicht, aber die Bäcker werden definitiv weniger. Leider, 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 muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer uns in der Honetter Naturparkstube, bin ich ja noch der Sprecher der oberösterreichischen Bäcker. Und setz mich da wirklich ein, gerade für die Klein- und Kleinstunternehmen, weil mit jedem Bäcker, mit jedem, also das gibt's ja heute eh nicht mehr. Ein Schmied, ein Schlosser, ein Schuster, das gibt's ja eh alles nicht mehr. Aber was es halt doch noch Gott sei Dank häufiger gibt, das ist ein Metzger, ein Bäcker, ein Wirt und eben aber auch immer weniger. Und mit jedem der genannten Gewerbe oder Unternehmen, es sind nicht nur Gewerbe, es sind Familien dahinter, stirbt ein Stück Kulturgut. Meine persönliche Meinung. Und darum mag ich das Wort nicht, aber es stimmt tatsächlich, die werden natürlich weniger. Leider.
Weil es keinen Nachwuchs gibt, oder?
Naja, zum einen.
Kaufen wir trotzdem unser Brot oder gehen gerne mal ins Kaffeehaus oder essen.
Naja, da muss man jetzt wissen, dass die in Österreich, der Backwarenmarkt wird zu 90% wird im LEH gekauft, also nicht beim Bäcker. Das ist einmal das eine. Und dann ist es schon so, das ist wiederum das Schöne daran, man kann nicht sagen, es ist nur die Großen oder nur die Kleinen oder nur die in der Stadt oder nur die im Land. Es gibt im tiefsten Land super erfolgreiche Betriebe und es gibt Betriebe, die scheitern in der größten, hipsten Stadt, weil sie einfach scheitern. Ja. Es ist alles möglich. Gell? Aber sehr oft ist es wirklich so, dass es durchaus schon ein, gerade so für so Kleinstbetriebe ein mühsamer Beruf ist, weil man kennt es ja, diese Bürokratie ist überall gleich. Ohne da jetzt irgendwo zu schimpfen über solche Dinge. Aber es ist einfach so. Und wenn man jetzt in der Nacht aufsteht oder bald in der Früh aufsteht und dann halt den ganzen Tag dahin arbeitet und letztlich der Ertrag dann nicht wirklich so messbar anders ist. Und ja, das, sag mal, Life-Balance oder wie auch immer, Work-Life-Balance, es gibt auch hier gibt es verschiedenste Gründe, aber so oft geht es dann letztlich geht's einher mit einem Investitionsstau, dass die Jungen das dann einfach nicht mehr interessiert oder sie einfach, dadurch, dass sie so eine gute Ausbildung haben, vielleicht woanders mittlerweile besser verdienen, zwar in der Branche, aber woanders dann sind. Und das führt dann dazu, dass man dann leider Gottes zusperrt. Aber wir haben ein bisschen dem entgegengewirkt, weil wir gerade jetzt begonnen, wo wir über unsere Bäckereien oder Filialen gemacht haben. Und ein Stück weit sehen wir das heute auch noch so. Also kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich mit allen Kollegen gut kann. Sicher mit dem Mann vielleicht ganz gut oder ist man sogar wirklich ein guter Freund. Andere trifft man sich aber wirklich wertschätzend, weil unsere Mitbewerber einfach woanders sitzen. Das ist nicht der Bäcker ums Eck. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir versuchen auch heute noch, wenn wir in Orte gehen, wirklich dorthin zu gehen, wo es eben keinen Bäcker mehr gibt. Oder in Gegenden zu gehen, wo es eben auch keinen Bäcker mehr gibt. Also wir wollen bewusst da wieder als Bäcker auftreten und nicht irgendwie als Gastronom oder sonst was.
Du hast die Jungen angesprochen. Man steht mal um 3, 4 in der Backstube, ist natürlich jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Aber wie schaut so die Ausbildung aus? Du hast ja auch die Bäckerlehre gemacht. Was lernt man da? Was ist das, das Flässerflechten, Stritzelflechten und wie lange dauert da die Lehre?
Also das ist schon mal zu Beginn, bevor ich diese Frage jetzt beantworte, müssen wir mit dem Mythos ein bisschen aufräumen, dass der Bäcker so mit der Nacht oder irgendwann anfängt. Natürlich stimmt es, man fängt immer noch, es gibt welche, die fangen so bald an, aber gerade Lehrlinge zum Beispiel. Bei uns fangen die Lehrlinge 5 bzw. 6 an, aber es fängt kein Lehrling vor 4 an. Also Lehrlinge fangen um 4 an und mittlerweile ist es ja so, nicht nur bei uns zum Beispiel, jetzt die von uns, und das ist aber kein Einzelfall. Ich kenne viele Kollegen, die machen es genau gleich, also das ist nicht nur bei uns so. Da kommen auch der Großteil der Bäckerinnen und Bäcker kommen auch später. Das heißt, später hast 5. Also das ist nicht mehr dieser Mythos, dass wir alle mitten in der Nacht arbeiten, das stimmt auch nicht mehr. Und B ist es so, dass sich der Bäckerlehrberuf, da hat man schon einiges gemacht, möglicherweise ein bisschen später, weil das ist oft im Leben, dass manchmal ein bisschen spät ist, aber deswegen kann es immer noch gut werden oder wird gut. Wir haben die Möglichkeit, der Bäckerlehre, das dauert 3 Jahre, wir haben die Möglichkeit der kombinierten Bäcker- und Konditorlehre. Das bieten, kann nicht jeder anbieten, aber sehr viele bieten es an, die Berechtigung haben. Dauert 4 Jahre. Und neu, und das freut mich ganz besonders, dass ich da kurz darüber berichten darf, weil das so ein bisschen mein Baby ist. Das geht von Oberösterreich aus und habe mich wirklich eingesetzt dafür mit Kollegen und mit der Berufsschule, den Backtechnologen. Der ist ganz ein neuer Lehrberuf. Der wird jetzt gerade in diesen Wochen als Regelberuf freigegeben. War jetzt ein Schulversuch. Hat damals genau mit Corona begonnen. Das war jetzt ziemlich, so wie viele andere Dinge, auch sehr mühsam. Wird in Linz unterrichtet. Ich muss dazu sagen, in Linz haben wir wirklich eine super Schule. Und wir haben das Glück, dass man dauert 3,5 Jahre. Also man kann sich, und das Schöne ist, man kann nach 2 Jahren sich entscheiden. Also das ist die ersten beiden Jahre sind komplett gleich mit Bäcker. Und dann kann man sich entscheiden, dass man einen Backtechnologen macht oder man macht es wieder zu Beginn. Aber selbst da sind die ersten beiden Jahre gleich. Und wir haben natürlich in Oberösterreich das Glück, dass wir wirklich, ich sage immer sehr gern, wenn ich überhaupt in Bundesländern bin, wir sind das Kompetenzzentrum für Genuss in Oberösterreich. Weil wir nicht nur erstklassige Handwerksbäcker haben und Bäckerinnen, sondern weil wir wirklich eine tolle Berufsschule haben in Linz. Eine einzigartige und wirklich tolle HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels. Die Fachhochschule in Wels, also Lebensmittel. Und die Meisterschule für Bäcker, Konditoren und Müller, die auch in Wels sitzt. Also da sind wir wirklich kompetent.
Aber das Image des Handwerks, war das zu deiner Zeit trotzdem ganz anders als heute, oder?
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe zuerst Konditor gelernt. Das ist mir erst später bewusst worden, wirklich später bewusst worden. Die Konditor sind immer da gestanden mit der Konditorjacke, das waren die Sörs, das ist mit Stolz an die rausgegangen, gell. Und teilweise in der Schule hat's geheißen, ja, wenn du nichts weißt, dann, wenn du nichts kannst, dann wirst du der Bäcker, gell. Und das, da hat man sich nichts gedacht dabei, aber das ist wirklich verletzend und das stimmt auch wirklich überhaupt nicht. Und dem wirkt man natürlich entgegen, aber offensichtlich ist das wirklich so ein bisschen, haben wir dann immer so ein bisschen gehabt, dass die Bäcker das nicht viel kennen musst, außer dass du bald aufstehst in der Nacht, was früher tatsächlich nur so war, gell. Aber nein, passt so, wie es jetzt ist, würde ich meinen, ja.
Wie viele Lehrlinge habt ihr bei euch im Betrieb?
Wir haben aktuell 15 davon 13 in der Backstube. Das heißt, und die 13 lernen genau jeden Bäcker, Bäcker, Konditoren, wir haben alles da.
Sind das junge Männer oder junge Mädchen?
Beides, aber die Mädchen werden auch in unserem Beruf stärker und gehen wirklich den Ton an, würde ich mal sagen, ja.
Stehst du auch selbst noch in der Backstube?
Jeden Tag mindestens. Ja, es kommt davon. Böse Zunge behauptet, wenn ich ganz lang drüben bin, dann geht mir irgendwas extrem an, weil wenn mir was angeht, dann gehe ich immer in die Backstube, weil ich mich einfach wohlfühle. Nein, aber es ist so, mein Arbeitstag beginnt um 4 Uhr in der Früh. Da bin ich allerdings erst kurz im Büro, mache meine klassischen Sachen einfach. Bin ein Mensch, der sehr gern Rituale hat, also so einen Tagesablauf an geordneten. Und ziemlich genau um 4:45 gehe ich dann in die Backstube, bin da vielleicht für 1-2 Stunden, gehe dann wieder rüber. Und so, je nach Programm oder je nach To-Dos, wie es so schön heißt, nach Aufgaben, bin ich dann wieder in der Backstube, ja.
Gibt es jetzt so Familienrezepte, nach denen ihr backt, oder werden die schon weiterentwickelt?
Sowohl als auch. Also, es gibt Dinge, die sind wirklich nur von meinem, zum Beispiel von dem ersten Zöcklöfen. Wir sind die 4. Generation, also unser Brotgewürz zum Beispiel ist wirklich nur das Rezept vom Opa. Wird heute noch genauso gemischt und täglich frisch vermahlen bei uns. Und dann gibt's natürlich andere Rezepte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, ob es eins wirklich nur ganz genauso ist. Aber ich würde mal sagen, dass die wenigsten nur ganz genauso sind, weil in der Zeit, wo ich die Bäckerei übernommen habe, oder wir, meine Frau und ich, das war so gerade der Hype, wo man sehr viel so Vormischungen eingesetzt hat. Es hat eine Vormischung gegeben für einen Kornspitz, hat der Kasten, heißt heute noch so. Dann hat es gegeben, weiß ich nicht, irgendein Brioche, Hefeteigmehl und so also Dinge. Und das gibt's ja alles nicht mehr bei uns. Das ist was, mit dem sind zum Beispiel meine Frauen, die sofort abgefahren. Eben Naturbackstube, hat es halt damals, haben wir sie so umgenannt dann schon. Und darum haben wir einiges umgeändert. Aber ja, es ist schon, Gläsernbrot zum Beispiel ist gleich, aber eher würde ich sagen, man hat es dann fast ein bisschen verbessert, weil man hat früher dann oft Margarine drin gehabt und wir nehmen ausschließlich Butter zum Beispiel her, gell. Jetzt ist sie natürlich veränderte Rezeptur, aber es wird vielleicht das eine oder andere noch geben, das wirklich genauso ist, ja.
Jetzt backen ja viele zu Hause Brot. Instagram, Social Media, gibt's ja genug Anreize. Hast du einen Tipp, wie man das perfekte Brot backt?
Also zuerst muss ich mal sagen, das meine ich wirklich, das wundert manche Freunde oder auch nicht nur Freunde oder andere Menschen. Ich freue mich über jeden Menschen, der selbst zu Hause Brot backt. Da würde man meinen, warum spinnt der Hahn nicht, weil jetzt animiert die Leute noch, dass sie eben daheim Brot backen. Nein, warum? Weil dann schätzt man das. Wenn man selbst einmal Brot gebacken hat, dann schätzt man das wirklich. Und das ist einfach wichtig. Das ist einfach, dass unser Lebensmittel wertgeschätzt wird. Das ist einfach sowas, für das ich wirklich brenne. Ja, und Tipps gibt's natürlich. Tipps gibt's immer wieder, aber das ist so vielfältig wie, einer hat einmal gesagt, die Rückseite vom Mond ist mehr erforscht wie die Sauerteige in der Bäckerei, in den Bäckereien, ja. Mag sein, ich weiß es nicht, ich war noch nie am Mond. Aber es gibt immer Tipps, aber da muss man einfach konkret fragen. Aber an der Stelle darf ich vielleicht, es gibt ja immer wieder Veranstaltungen, die wir veranstalten, also als Bäcker jetzt. Und da ist zum Beispiel jetzt gerade der Bäckermarkt in Linz. Ein bisschen Werbung machen, Ende April. Und da kann man wirklich von 20 Bäckereien, sind da die Fachleute da und da kann man Fragen. Die Berufsschulen sind da, die HTL ist da, Kinderparkstube gibt's, alles gibt's. Das ist ganz super. Oder einfach anrufen oder schreiben, E-Mail schreiben und dann werden die Fragen beantwortet.
Jetzt ist ja so, manches Brot ist ja doch dann schon etwas teurer. Was sagst du da, wenn es für ein Weckenbrot 6 Euro zum Zahlen hat und die Leute jammern?
Ich würde einmal sagen, ich hoffe, dass wir jetzt keine Kollegen steinigen, aber das werden sie schon nicht machen. Ich komme gut aus mit einer. Ich würde einmal sagen, es ist Folgendes. Die jammern, das sind meistens nicht unsere Kunden. Ich habe gesagt, von der Wertschätzung, wenn ein Brot wirklich gut gemacht ist und wirklich, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, mit Langzeitführung, einem tollen Rohstoff und so weiter, dann werden wahrscheinlich sogar 6 Euro noch zu wenig sein. Wenn man es dann wieder runterbricht auf pro Scheibe, ist es wirklich nicht so viel. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt schon das ein oder andere Produkt, wo ich ganz ehrlich sage, wenn ich da jetzt reingehe und vielleicht noch eine Familie habe, dann geht sich das manchmal wirklich nicht mehr aus. Ich denke da an, weiß nicht, an Feingebäcke und. Nämlich nicht, wenn ich mir jetzt eins kaufe, sondern wenn ich wirklich jetzt Familieneinkauf mache. Also jetzt kaufen wir 6 Kropfen, Kilo Brot, 10 Weckerl, 6 Croissants. Das geht sich dann bei manchen wirklich nicht mehr aus. So ehrlich muss man einfach sein. Umgekehrt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn wir quasi so viel verdienen würden aufgrund dieser Preise, dann hätte man das Thema nicht, dass so viel Bäcker aufhören müssten, gell? Also irgendwo sind die Preise schon gerechtfertigt. Aber es ist natürlich, das ist immer ein Spagat, den man machen muss, ja.
Woher bezieht ihr jetzt Rohstoffe?
Also wir versuchen, unsere Rohstoffe, jetzt muss ich was ein bisschen schmunzeln, weil regional, das ist ein strapaziertes Wort, Also wir versuchen unsere Rohstoffe wirklich im engsten Umkreis zu kaufen. Jetzt zum Beispiel, wir runtergefahren mit euch da, ist gerade ein Bauer da gewesen, der ist von Neumarkt. Der hat uns eine Lieferung Mohn gebracht, ein paar Paletten Mohn, der baut den für uns an. Das sind so spezielle Geschichten, oder Florian, in St. Florian wird der Kümmel für uns angebaut. Das sind aber nicht die Hauptrohstoffe. Die Hauptrohstoffe ist das Mehl. Dinkel beziehen wir, den Dinkel, den wir selbst mahlen, beziehen wir ausschließlich aus unserer Heimat, wo ich wohne, also im Viertel-Alm-Gebiet. Ein bisschen was kaufen wir von der Müller zu, je nachdem wie die Ernte verlaufen ist, und die zu wenig haben, dann kaufen wir den und mahlen aber auch selbst. Und dann kaufen wir von einer Mühle aus St. Georgen an der Gusen, von einer Mühle in Bregarten und von einer kleinen Mühle in Österreich, die für uns die restlichen Dinkelmehle macht, ja.
Ist die Naturbackstube auch der USP, der euch vom Mitbewerb oder vor allem vom Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen abhebt?
Ich glaube nicht, weil wenn es nur ein Name wäre, dann waren wahrscheinlich andere gescheiter wie ich oder sind auch sicher viel gescheiter wie ich, die das dann besser machen würden. Ich glaube, letztendlich liegt es, Naturbackstube ist sicher mal ein, wo man hinhört oder hinguckt vielleicht oder hinschaut, aber letztlich ist es wirklich, ich glaube, wir müssen unsere Kunden einfach überzeugen von dem, was wir machen. Und wenn ich weiß, das Flässel schmeckt mir oder die Mondsöten schmeckt mir oder weiß ich nicht, das Kipferl schmeckt mir, dann komme ich wieder hin, egal wie der heißt. Und um das, glaube ich, geht's letztlich, ja.
Was ist dein Lieblingsbrot oder Lieblingsgebäck?
Also, Lieblingsbrot, es variiert natürlich immer ein bisschen. Mein Lieblingsbrot ist aktuell der Dinkelkörnerleib. Früher war es der Opa Josef Dinkelleib, aber jetzt ist es der Dinkelkörnerleib aktuell. Rockenhunder, das ist Rockenvollkornbrot, das mag ich auch ganz gern, so die zwei Sorten wechsel ich. Und beim Gebäck ist es wirklich noch Tageszeit, also für mich, Mohnflässerl mit Salz ist einfach, also ein Tag ohne Flässerl ist eigentlich fast ein verlorener Tag, hätte ich gesagt. Ah ja, und dann Kipferl, Hansemmerl, Dinkelseele mag ich gern, jetzt gerade die Bärlauchseele. So, das ist auch das Schöne, dass man ein bisschen saisonal, ein bisschen nicht immer das ganz Gleiche hat. Aber das variiert dann. Salzstangerl, gut, Salzstangerl sind immer auch toll, ja.
Brot ist ein Kulturgut in Österreich.
Ja,
willst
absolut.
Du das unterschreiben?
Absolut. Und jeder, der schon mal unterwegs war, man kennt das ja von vielen anderen, die sagen, jetzt war ich, egal wo ich war, in den Staaten, in Übersee oder keine Ahnung wo, in Asien. Und ich habe mich so gefreut auf das Brot daheim, gell. Egal ob Bäcker oder nicht Bäcker, das hört mich immer wieder und das ist auch schön so, ja.
Du hast ja schon eingangs erwähnt, du oder eure Familie reist viel, du bist auch schon viel unterwegs gewesen. Wo wart ihr da so?
Naja, wir sind, also meine Familie reist tatsächlich viel. Jetzt ist gerade einer zurückgekommen für Südafrika, ein Kind. Der wird das die Sohn. Die Tochter war jetzt gerade 2 Monate in Australien, also die reisen wirklich viel. Ich persönlich reise nicht mehr so viel, also mein Radius hat sich sehr eingegrenzt. Ich reise zwischen Mühlviertel, Linz und ein bisschen Steiermark, weil da tue ich gerne Bergwandern und Radl fahren. Aber es hat einen anderen Grund, weil ich erst in den jungen Jahren sehr viel gereist bin. Ich habe schon erwähnt, wir waren da und dort und vor allen Dingen, meine Frau und ich haben sie schon gesagt, in der Karibik kennengelernt, aber nicht, wenn wir beide Urlaub gemacht hat, sondern wenn wir beide gearbeitet haben dort. Wir waren auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein paar Jahre. Und mit dem Kreuzfahrtschiff haben wir wirklich die Welt bereist. Und vor allem damals noch, das war so Ende der 80er Jahre, damals noch das Glück gehabt, dass wir wirklich über Chefpartisier und wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir in den Häfen noch wirklich Zeit gehabt haben, uns auch selbst Dinge anzuschauen, ja. Und dadurch haben wir auch relativ viel gesehen. Und das eine oder andere, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir nachher noch bereisen, haben wir später dann bereist, das klassische Urlaubsland, ja. Und jetzt bin ich wirklich so, dass vor kurzem, das ist wieder ein paar Jahre aus, unsere Tochter hat dann eine Zeit lang in Boston studiert. Die haben wir dann besucht. Das war dann wieder meine größere Reise. War auch nett. Aber wie gesagt, ich bin froh, wenn ich denn auch vielleicht, man wird ein bisschen öder und man denkt ja vielleicht, dass das Fliegen nicht mehr so gut ist und ökologischer und. Man sollte letztlich das machen, was einem Spaß macht. Und wenn ich in den Wald gehe oder spazieren gehe oder mit dem Radl fahre oder auf den Berg gehe, dann ist das für mich eine sehr große Erfüllung. Das passt. Vielleicht wird es wieder mal anders, ja. Man weiß ja nie.
Das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer ein großes Thema, natürlich auch wenn es ums Reisen geht. Lebst du selbst nachhaltig? Versuchst du da was umzusetzen?
Ich glaube, es ist in aller Munde. Und das ist auch so ein strapaziertes Wort für mich. Ich glaube schon, dass ich nachhaltig lebe. Nur jetzt macht man es halt bewusst, gerade was das Unternehmen betrifft, muss man es aufschreiben, dokumentieren. Und gerade im Zuge dieser Nachhaltigkeits, wir haben zum Beispiel jetzt den zweiten Nachhaltigkeitsbericht bei uns gemacht. Unternehmen und da kann man nicht drauf kommen. Eigentlich machen wir das eh schon immer, nur jetzt haben wir es halt dokumentieren, gell? Was natürlich dazu kommt, jetzt gerade bei Unternehmen und auch Privathaushalten, bei vielen, also die halt die Möglichkeit haben, gerade was erneuerbare Energien betrifft, da wird natürlich jetzt mehr gemacht, gell? Und auch mit Abwärmen bei uns von Öfen, von Kühlungen. da wird natürlich mehr gemacht, diese Möglichkeiten hat es einfach früher nicht gegeben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir, und das beginnt glaube ich im Kleinen, ich habe jetzt gehört von unseren Dinkelbauern zum Beispiel, der Dinkelbauer ist kein einziger, der direkt zu uns fährt und uns beliefert. Der liefert das in Weitersföhn auch, wo wir wohnen. Da fährt jeden Tag unser Lieferant, weil wir da immer noch eine kleine Filiale haben, wo früher die Bäckerei war. Und dann nimmst du den Fahrer mit runter. Und das ist für mich, ich werde deswegen die Welt nicht retten, aber man hat einfach ein gutes Gefühl dabei. Und so versuchen wir das auch zu leben. Oder die ganzen, wir haben unseren Fuhrpark mittlerweile, glaube ich, zu 60% elektrifiziert. Das Ziel ist ganz klar, in den nächsten Jahren voll elektrisch zu sein. Der Strom wird selbst erzeugt, Dach oder auf den Dächern. Und das ist eine tolle Geschichte, ja.
Du bist Geschäftsführer, du bist Landesinnungsmeister. Engagierst du dich sonst noch in Vereinen, Institutionen, Clubs?
Vorgemeinderat bin ich, im Weitersfern. Nein, engagiere mich grundsätzlich nicht. Ich bin Jäger, aber da engagiere mich grundsätzlich auch nicht. Also ich bin leider Gottes, was ich wirklich mit was mir eine große Freude war, über Jahrzehnte, im Sommer ist leider mein Hund verstorben, ich habe immer Hunde gehabt und habe aktuell keinen Hund. Da schmerzt das Herz natürlich. Habe natürlich das Glück, dass ein Freund von mir welche hat, die kann man dann ein bisschen ausbauen und ich werde sicher wieder mehr ankriegen, aber da war ich natürlich in der Zeit, wo ich aktiver war, in Hundevereinen war ich da auch ein bisschen aktiver.
Gibt's was, was du gerade aktuell lernst oder lernen möchtest?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe eine Zeit lang Blasinstrument versucht zu spielen, aber das ist dann irgendwie an meinem Probendefizit gescheitert. Nein, gibt's eigentlich nichts. Also ich schaue immer, dass ich, das klingt auch jetzt so allumfassend so fürs Leben lerne. Also gerade im Umgang mit Menschen. Und ich habe zum Beispiel einen Leitsatz für mich ist, und das ist auch vom Unternehmen, so den Menschen Gutes tun. Das ist jetzt ein Satz, den kann man schnell mal sagen. Aber ich versuche wirklich, und das ist letztlich auch Lernen, dass man das wirklich verinnerlicht und hinter jedem Tun schaut, tue ich miteinander was Gutes, und speziell in meinem Umfeld, meinen Mitarbeitern, meiner Familie. Und ich glaube, da hat man genug zu lernen jeden Tag, dass man da im Umgang miteinander was Gutes tut.
Hast du Vorbilder?
Ja, so das klassische Fall, wo ich sage, den möchte ich nachhelfen, habe ich nicht, aber es gibt natürlich tolle Menschen auf der Welt, die mich schon begleitet haben. Ich habe zum Beispiel als junger Mensch ganz viel gelesen, Jack London, Hermann Hesse, alles mögliche, alle Genres. Ja, und das möchte ich aber nicht sagen, dass das große Vorbilder waren. Im Geschäftsbereich natürlich gibt es schon einige Vorbilder, zum Beispiel der Howard Schultz, das war der Begründer von Starbucks. Nicht, weil er so viele Läden hat mittlerweile, also das, da, ich bin jetzt kein Starbucks-Fan, aber der hat einen Satz geprägt, den ich auch sehr oft verwende, und zwar ist der folgendermaßen oder sinngemäß so gegangen: Erfolg ist kein Recht, sondern muss Tag für Tag mit Fleiß und Demut erarbeitet werden. Und das ist so ein bisschen auch mein Motto, also Motto ist es nicht, aber so nach dem versuche ich auch ein bisschen zu leben. Ja.
Woran glaubst du?
Woran glaube ich? Ich glaube grundsätzlich an das Gute. Also ich versuche wirklich das Gute zu sehen. Jetzt zum Beispiel, heute hat mir gerade ein Mitarbeiter gesagt, dass er uns verlassen wird. Dann hätte ich mir früher gedacht, ja, eigentlich so gut war ich nicht. Da hat es natürlich auch Defizite gegeben, gell, weil sonst verlässt man sich nicht. Aber ich bringe es jetzt bewusst als Beispiel. Und da bin ich jetzt so wirklich so, das habe ich verinnerlicht und da bin ich stolz drauf, dass ich dann sofort den Schalter umlege und sage, was war gut an ihm oder was macht er gut? Und das behalte ich auch oder will ich auch behalten, gell. Und das finde ich auch gut. Es gibt so viel negative Sachen auf der Welt und man sieht oft nur das Negative. Das ist ja bei uns gleich. Schau, wir haben jeden Tag Qualitätstisch und haben erst schon gesprochen über Rezepturen und das und jenes und Abläufe in den Filialen. Und das läuft ja 98%, Gott sei Dank, eh super. Und über die 2% muss man natürlich auch reden. Keine Frage. Man muss drüber reden. Man muss schauen, dass das besser wird. Aber es kommt darauf an, wie man drüber redet, gell? Macht man den vielleicht schlecht oder macht man den mal schlechtes Gewissen? Meistens machen sie das nicht absichtlich. Gibt's vielleicht auch. Keine Frage, ja. Und, dass man da auch das Gute sieht. Da geht's uns einfach miteinander besser. Aber wenn's nur das Negative siehst, das ist so eine Spirale nach unten. Und eine Spirale nach oben, glaube ich, ist wertvoller.
Wie schaut's mit deinem Social Media Verhalten aus? Hast du Profile auf Facebook, LinkedIn und Co. oder?
Profil habe ich, hat man ein Profil, wenn man auf Instagram ist? Hat man nicht? Ja, dann habe ich eins, ja. Profil, also Instagram. Nein, ich bin nicht auf, ich kann es noch anschauen. Ich poste nichts auf Instagram, das kann ich nicht. Kann es auch nicht. Instagram habe ich ein bisschen, schaue aber mittlerweile aktuell gar nicht rein. Das habe ich deswegen, weil ich gesagt, meine Kinder dann auch viel reisen. Und mein Sohn war dann einmal ein halbes Jahr mit seiner Partnerin auf quasi Weltreise. Und die haben dann so einen Kanal gehabt, was uns praktisch mitgenommen haben auf die Reise, und da hat man natürlich dann immer geschaut. Und seitdem habe ich das, aber sonst, wir haben das natürlich im Unternehmen, ganz klar. Honeda ist, weiß gar nicht, wo wir überall sind, aber auf Instagram sind wir sicher, glaube ich. Facebook glaube ich auch. Das habe ich gar nicht. Ich bin selber praktisch, als reiner Honeda bin ich auch kein User, kein Benutzer dieser Medien. Wobei es natürlich sicher wichtig sind heutzutage.
Deine Kinder, wie schaut's da aus? Treten die in deine Fußstapfen?
Ja, das ist sehr schön, obwohl es wirklich ein Muss ist, weil wir haben zuerst schon gesprochen, wie es bei mir war. Aber der Franz ist der Älteste, der hat Bäckerei Müllerei gelernt und also vorher die HTL gemacht und dann in Salzburg noch ein Wirtschaftsstudium gemacht, der wird es übernehmen und ist auch schon im Unternehmen.
Wann wird da die Übergabe leicht stattfinden? Du bist doch noch jung.
Danke, ich bin 58, also nicht mehr ganz jung, aber ich fühle mich noch sehr jung. Ja, das ist ein Thema, da sind wir gerade mittendrin im Prozess. Weniger Übergabe, weil die haben selber natürlich was vor, die Jungen. Die wollen sich selber zuerst noch was schaffen und machen. Ich glaube, das wird spannend werden, Linz. Da gibt es eine tolle Geschichte, was da kommt. Und wichtiger, glaube ich, ist eher die Aufgaben, es macht ihm Spaß, das ist immer das Wichtigste. Das ist wirklich für mich das Wichtigste. Er sagt mir immer, Papa, uns macht Spaß, wir wollen das machen. Und dann geht es aber darum, dass er einfach Aufgaben kriegt. Die werden immer mehr und mehr werden und irgendwann kriegt der Geschäftsanteil, er hätte sie schon bekommen, aber er wollte sie nicht. Das ist vom Typ her einer, der sagt, ich will mir dasselbe beweisen, passt da. Und die anderen beiden Kinder, die machen ja was anderes. Ja.
Was wünschst du dir privat und auch beruflich für die Zukunft?
Privat wünsche ich mir, dass ich wirklich noch einen langen, langen Weg gemeinsam mit meiner lieben Frau gehen kann. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen, vor allem auch gesund und vital zu sein. Und ich wünsche mir schon von Herzen, dass unser Unternehmen natürlich weiterhin so gut funktioniert. Das ist ganz klar. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ein Herzenswunsch. Das ist jetzt einmal wirklich so vom der innere Kreis und dann wünsche ich mir schon, dass das Bäckerhandwerk und die Bäcker, dass die schon wirklich den Wert haben, den sie verdient haben, dass das wirklich wertgeschätzt wird und dass man da wirklich nur als Kulturgut das erhalten bleibt und nicht irgendwie so ein aussterbendes Gewerbe werden.
Reinhard, danke für das Interview.
Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.